Ja, besten Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, kennen Sie den Namen Florian Gengel? In den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts hätte man diese Frage kaum stellen müssen. War Gengel doch, so jedenfalls der Nachruf von 1905 im Bund, Zitat, der glänzendste schweizerische Tagespublizist seiner Zeit, ein auserwählter Parlaments- und Volksredner und überhaupt eine prächtige Erscheinung von bestrickender Liebenswürdigkeit und weltmännischen Umgangsformen. Ein geistsprühender Gesellschafter. Der Politologe Erich Gruner bezeichnete ihn als einen der populärsten Bündner Politiker seiner Zeit. Dem Verfassungshistoriker Alfred Kölz galt er als der wohl bedeutendste zeitgenössische Schweizer Theoretiker der Referendumsdemokratie. Ich werde Ihnen heute denn auch nur diese Seite der reichen Persönlichkeit Florian Gengels näher vorstellen. Unter Theorien, um zu meinen einführenden Bemerkungen zu kommen, verstehe ich im Sinn der weiten Begriffsumschreibung des Verfassungshistorikers Eduard Hiss allgemeine, mehr oder weniger wissenschaftlich objektiv begründete Überlegungen und Ideensysteme. Unter Theoretikern, also die Schöpfer solcher Ideensysteme. Unter direkte Demokratie, die ja bekanntlich kein Quellenbegriff des 19. Jahrhunderts ist, verstehe ich im Sinn eines Oberbegriffs Verfassungsmodelle, in denen entweder zwingend von Rechts wegen oder auf Begehren einer bestimmten Anzahl Stimmberechtigter hin gewisse Sachfragen der Aktivbürgerschaft zum Entscheid unterbreitet werden. Unter dem Gesichtspunkt der Demokratietheorie interessieren weniger die Versammlungsdemokratien als die Repräsentativdemokratien, in denen das Repräsentativprinzip aber durch direktdemokratische Einrichtungen, namentlich Initiativ- und Referendumsrechte, die sogenannten Volksrechte, mehr oder weniger stark durchbrochen werden bzw. ergänzt werden. Wenn wir nun nach den für die Schweiz des 19. Jahrhunderts wichtigen Theorien der direkten Demokratie fragen, so lassen sich meines Erachtens in chronologischer Reihenfolge vier verschiedene Strömungen unterscheiden. Der demokratische Frühsozialismus geht zurück auf einige enttäuschte frühsozialistische 1848er Revolutionäre, die in Frankreich um 1850 direktdemokratische Ideen vertraten, um den Parlamentarismus als Quelle der politischen Reaktion zu bekämpfen. Sie waren überzeugt, dass notwendige Sozialreformen nur durch eine vorgängige Staatsreform zu erreichen seien. In der Schweiz war der Zürcher Karl Bürkli der wichtigste Vertreter dieser Richtung. Der demokratische Radikalismus, eine demokratische Variante des Radikalismus, ist gekennzeichnet durch eine maßvolle Demokratisierung und versucht, liberal-individualistische mit demokratisch-kollektivistischen, also gemeinschaftsbezogenen Standpunkten zu verbinden. Die Volkssouveränität soll praktisch verwirklicht, der Gegensatz zwischen Volk und Behörden durch ein dialektisches Verhältnis überwunden werden. Der naturrechtliche Grundsatz der Volkssouveränität verlangt in praktischer Konsequenz, den Einzelnen im Sinn der politischen Freiheit auch Mitwirkungsrechte im Staat zuzugestehen. Die direkte Demokratie wird also in erster Linie politisch formal gedeutet und nicht als ein Mittel, um die materiellen, wirtschaftlich-sozialen Fragen anzugehen. Das ist die Theorieströmung, die ich sogleich ausführlicher besprechen möchte, denn sie wurde maßgeblich von Florian Gengel geprägt. Der radikale Demokratismus, den ich hier in Anführungszeichen setze, weil der Begriff Demokratismus häufig in einem abwertenden Sinn verwendet wird, was hier aber freilich nicht gemeint ist, ist stärker antiparlamentarisch geprägt und verlangt eine möglichst umfassende Demokratisierung. Der Gegensatz zwischen Volk und Behörden soll durch eine möglichst weitgehende Identität von Gesellschaft und Staat erreicht werden. Für diese Richtung ist kennzeichnend, dass sie die materiellen, wirtschaftlich-sozialen Fragen mit der Frage der direkten Demokratie verbindet. Es ist die Richtung der Zürcher Demokraten von 1869, der sogenannten École de Winterthur. Der soziale Demokratismus schließlich stellte die Lösung der sozialen Frage durch die direkte Demokratie ins Zentrum. Er ist im Wesentlichen eine Erscheinung des späten 19. Jahrhunderts. Die 1879 gegründete demokratische Zeitung Zürcher Post und deren Kampf für die Einführung der Volksinitiative auf Teiländerung der Bundesverfassung erscheint als wichtigster Kristallisationspunkt. Über solche Gruppenbildungen lässt sich natürlich immer streiten, sie stimmen nie ganz und die Übergänge sind freilich fließend. Ich glaube aber doch, dass sie die Einteilung in der manchmal recht übersichtlichen, unübersichtlichen Geisteswelt des 19. Jahrhunderts erleichtern. Ich möchte nun, wie gesagt, diejenige Gruppe näher besprechen, welche ich unter den Begriff des demokratischen Radikalismus gestellt habe. Ausgangspunkt dazu bildet die liberal-radikale Staatstheorie der Regenerationszeit. Der Liberalismus der 1830er Jahre und der Radikalismus der 1840er Jahre huldigten bekanntlich, was die Gesetzgebung angeht, dem Repräsentativprinzip. Zwar kam es vereinzelt schon zu Durchbrechungen oder Ergänzungen, doch hatten jedenfalls noch zur Zeit der Bundesstaatsgründung alle Formen unmittelbarer Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung in sogenannten fortschrittlichen Kreisen einen schlechten Ruf. Auch im Kanton Graubünden mit seiner Tradition des föderalistischen Gemeindereferendums gehörte es, so der hier ebenfalls aufgeführte berühmte Staatsrechtler Karl Hilti, Zitat, zu den Requisiten eines wohlerzogenen Mannes, über diese veraltete Institution zugunsten des herrschenden Repräsentativsystems der gebildeteren Kantone den Stab zu brechen. Florian Gengel war nun Vertreter eines jungen demokratischen Radikalismus, wie er neben dem genannten Karl Hilti auch von Simon Kaiser und Gustav Vogt vertreten wurde. Auch die interessanten biografischen Parallelen dieser Persönlichkeiten, die alle am Ende der Restaurationszeit und zu Beginn der Regenerationszeit geboren worden waren, kann ich hier nicht im Einzelnen eingehen. Alle waren Juristen, alle zumindest auch journalistisch und politisch tätig. Gengel und Hilti setzten sich in jungen Jahren in Chur gemeinsam für die liberale Sache ein. Doch wenden wir uns nun unserem heutigen Protagonisten zu. Florian Gengel war fest in der Gedankenwelt des Radikalismus verwurzelt, vermochte sich aber schon sehr früh von dessen autoritären Neigungen zu befreien. So hatte er bereits 1864 darauf hingewiesen, dass sich die altradikalen Führer der demokratischen Bewegung gegenüber, Zitat, entschieden feindselig zeigen würden. Dagegen haben sie Unterstützung bei den Ultramontanen und Konservativen gefunden, deren ehrliche Absichten er allerdings bestritt. So sei die Verwirklichung des Volksstaats nun eben die Aufgabe der jungen Schweiz. Und genau als deren Wortführer verstand sich offenbar der damals genau 30-jährige Florian Gengel. Wer war er? Dazu ein kurzer biografischer Überblick. Florian Gengel, geboren am 27. Juni 1834 in Churwalden als Bürger dieser Gemeinde und Sohn eines Anwalts und Politikers, besuchte die Schulen in Chur und studierte Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Literaturwissenschaft in Tübingen. Und zwar, wie Sie sehen, bereits mit 17 Jahren. Sowie in München und Zürich. Seine Anwaltstätigkeit in Chur gab er schon nach kurzer Zeit auf, um Mitarbeiter des liberalen Alpenboten in Chur und danach Redaktor des Bund in Bern zu werden. Zunächst übernahm er das Feuilleton, das er freilich recht politisch verstand, ab 1865 zusätzlich den Leitartikel. Als der ungestüme Demokrat den Bund 1868 auf ein demokratisches Programm verpflichten wollte, kam es zum Bruch und er schied aus der Redaktion aus. Er kaufte nun Druckerei und Verlag der Bündner Volkszeitung, die er ab dem 1. Juli 1868 unter dem Titel Der Freie Rätsier, Zitat, als entschiedenes und unabhängiges Organ der Demokratie, des Freisinns und Fortschritts erscheinen ließ. erhielt Druckerei und Verlag bis 1892. Überdies war der vielseitige Mann Inhaber einer Druckerei in St. Moritz und seit 1876 des Hotels Hof St. Moritz in St. Moritz-Bad. Der Kauf des Hotels hatte mit seinem Gespür für den aufkommenden Fremdenverkehr und seinem politischen Kampf für eine Ostalpenbahn zu tun, den ich hier nicht weiter behandeln kann. In einem in der Neuen Zürcher Zeitung erschienenen Nachruf von 1905 heißt es zu diesen Zusammenhängen, Zitat, darum hat er selbst einmal sich das Projekt einer den Kanton in südöstlicher Richtung durchschneidenden Eisenbahn konzessionieren lassen und darum sich auch in St. Moritz ein Hotel erworben. Hieran hat er sich finanziell beinahe verblutet, sodass er anfangs der 90er Jahre sich auch genötigt sah, seine Druckerei und seinen freien Rätsier zu verkaufen. Der freie Rätsier, jahrzehntelang das Organ des Bündner Freisinns, ging 1975 in der neu gegründeten Bündner Zeitung auf. Uns interessiert natürlich vor allem Gengels politische Laufbahn. Nach dem Karrierebeginn in der Churer Lokalpolitik stieg er 1869 in die kantonale Politik ein, als er Mitglied des Grossen Rats des Kantons Graubünden wurde, dem er mit wenigen Unterbrüchen bis 1893 angehören sollte. 1873 war er Mitgründer des liberalen Stadtvereins in Chur, einer der ersten parteipolitischen Gruppierungen des Kantons, entstanden in einer Zeit, als die Frage der Totalrevision der Bundesverfassung Graubünden politisch stark polarisierte. 1874 stieg er in die nationale Politik auf, als er in den Ständerat gewählt wurde. Das war damals freilich noch keine Volks-, sondern eine Parlamentswahl. Höhe- und Schlusspunkt der nationalen Politkarriere war das Amt des Ständeratspräsidenten, das er 1878-79 als erster Bündner überhaupt bekleidete. Gengel machte sich einen Namen als Eisenbahn-, Tourismus- und Schulpolitiker und war während rund 20 Jahren einer der führenden Freisinnigen des Kantons Graubünden. Als solcher stand er allerdings nicht nur in zunehmendem Gegensatz zur aufkommenden Sozialdemokratie, sondern auch zur jungen Generation in der eigenen Partei. Er widersetzte sich in den 1880er Jahren einer weiteren Demokratisierung in Bund und Kanton und lehnte auch etwa die Einführung der Volkswahl der Bündner Kantonsregierung ab, obwohl er in den 1860er Jahren die direkte Wahl der Regierungen durch das Volk noch sehr befürwortet hatte. Sein freier Rätsier ließ nun bezeichnenderweise die früher stolz geführte Bezeichnung als Organ der reinen Demokratie fallen. Der einst so beliebte Politiker verlor immer mehr an politischem Einfluss. Gengel, der sich einst von den Altradikalen distanziert hatte, wurde nun seinerseits von einer jungen Garde aus dem eigenen Lager heftig angefeindet. Schließlich wurde er um 1890 im Zug der förmlichen Gründung der modernen freisinnigen Kantonalpartei regelrecht entmachtet. Gengels Lebensabend war überhaupt tragisch. So soll er, als er am 4. Februar 1905 in Chur verstarb, schon seit Jahren verarmt und vergessen gewesen sein. Offenbar überschattete auch eine Gemütskrankheit seine letzten Jahre. Der Tod seiner Familienangehörigen und eine drohende Erblindung sollen ihn so schwer belastet haben, dass er sich vollständig zurückgezogen habe. Am Rande sei noch bemerkt, dass Florian Gengels Bruder Wolfgang Achill während rund 30 Jahren Redaktor der Thurgauer Zeitung war. Und Sohn Achill, der mit einer Dissertation über die Selbstverwaltungskörper im Kanton Graubünden promoviert hatte, von 1913 bis 1929 das Amt des Kanzleidirektors, also des Staatsschreibers des Kantons Graubünden, innehatte. Florian Gengel wurde schon früh mit verschiedenen Veröffentlichungen zur direkten Demokratie bekannt. So mit den zum größten Teil bereits im Feuilleton des Bund erschienenen Aphorismen über demokratisches Staatsrecht von 1864, die selbst im Ausland auf Interesse stießen. Und mit der von ihm herausgegebenen Schrift Die Erweiterung der Volksrechte von 1868, in der er nach einer Schilderung der Debatte im Verein der Liberalen Berns seinen im gleichen Kreis gehaltenen Vortrag über die Selbstregierung des Volkes abdruckte. Alfred Kölz hielt diese beiden Schriften für das Beste, was in den 1860er Jahren zu den Grundfragen der direkten Demokratie geschrieben worden ist. Noch gewichtiger als diese beiden Publikationen scheint mir aber der leider oft übersehene Beitrag zu der von dem liberalen 1848er Emigranten, Publizisten, Buchhändler und Verleger Hermann Alexander Berlepsch herausgegebenen Schweizerkunde von 1864 zu sein. Gengel verfasste 8 ausgezeichnete Kapitel unter dem Titel «Der Staat und seine Zustände», darunter eine der ersten wissenschaftlichen Untersuchungen der Schweizer Einrichtungen direkter Demokratie überhaupt. Was die direkte Demokratie angeht, so ist schließlich auch die Schrift «Was nun?» zu erwähnen. Sie war aus 6 im Freien Rätsier veröffentlichten Artikeln zur Verfassungsbewegung von 1880 hervorgegangen, welche die Einführung eines Banknotenmonopols des Bundes verlangte und damit die Forderung nach einer Volksinitiative auf Teiländerung der Bundesverfassung verband. Die Schrift erschien zu jener Zeit, als Gengel einer weiteren Demokratisierung in Bund und Kanton entgegentrat. So bekämpfte er auch die Einführung der Verfassungsinitiative im Bund leidenschaftlich, hauptsächlich aus Angst vor einem progressiven Radikalismus und der aufkommenden Sozialdemokratie. Wir befassen uns heute aber mit den Beiträgen der 1860er Jahre, die Gengels Ruf als hervorragender Theoretiker der direkten Demokratie begründeten. Er soll deshalb sogar für eine Professur in Zürich mehrmals im Gespräch gewesen sein. Welche theoretischen Überlegungen zur direkten Demokratie lassen sich nun diesen Schriften entnehmen? Freilich gäbe es dazu viel mehr zu sagen, als in diesem Rahmen möglich ist. Ich beschränke mich deshalb auf die Leitgedanken, die mir als zentral erscheinen. Die Volkssouveränität ist nach Gengel der allgemein anerkannte und ausgesprochene Grundgedanke aller Schweizer Verfassungen. Die praktische Erscheinung, die sichtbaren Äußerungen dieser Volkssouveränität sind die verfassungsmäßigen Volksrechte. 1864 stellt er fest, keine der Schweizer Verfassungen vereinige alle Volksrechte gleichzeitig. Doch würden diese, Zitat, immer mehr zu anerkannten Bildungen des schweizerischen Staatsrechts. Faktisch seien sie insofern schon Gemeingut des schweizerischen Verfassungsrechts, als der allgemeine Grundsatz der Volkssouveränität materiell alle Volksrechte umfasse, weshalb sie das Volk der Sache nach auch dann ausüben könne, wenn sie nicht formell anerkannt seien. Das Recht, als selbstständiger Faktor im Staatsleben mitzuwirken, so Gengel, steht dem Volk von Natur zu. Er argumentiert also klar naturrechtlich. Die Selbstregierung als Volksfreiheit, von Gengel häufig geschichtlich aus der altgermanischen Volksverfassung hergeleitet, ist ein angeborenes Recht. Die Völker sind zur Freiheit geboren. Die Selbstregierung ist Wahrheit. Deshalb brauchen die Volksrechte auch nicht gesetzlich ausgesprochen zu sein, um dennoch zu existieren und in Anwendung zu kommen. Mit der ausdrücklichen Anerkennung der Volksrechte wird aber die ideelle Volkssouveränität in die praktische Volkssouveränität, der Parteistaat in den Verfassungsstaat umgewandelt. So wird die fiktive, theoretische Volkssouveränität in der repräsentativen Demokratie zur realen, praktischen Volkssouveränität in der direkten Demokratie. Die Volksrechte sind aber nicht nur naturrechtlich gegeben, sondern auch staatstheoretisch geboten. Zunächst, weil sie als Garantien der Freiheit dienen. Vor allem aber auch, weil sie die Widersprüche zwischen Regierenden und Regierten im Verfassungsstaat zu beheben helfen und damit, so Gengel, die Harmonie aller Elemente des Verfassungsstaates herstellen. Entscheidend hierfür ist die Wechselwirkung, das heißt ein dialogisches, dialektisches Verhältnis von Volk und Behörden. Einerseits müssen die Regierenden, so Gengel, alle aus den Ablehnungen des Volkes hervorgehenden Winke beachten und ihre Handlungen mit den wirklichen Bedürfnissen des Volkes in Einklang setzen. Sie müssen immer im Hinblick auf das Volk und dessen Bedürfnisse regieren. Andererseits muss das Volk sich über die Zweckmäßigkeit des Fortschritts verständig beraten und belehren lassen, ja den Ratschlag erprobter Regierungen mit Vertrauen und Freisinn entgegenkommen. Mit aphoristischer Qualität formuliert Gengel: Die Intelligenz gebe dem Volk die wahren heilbringenden Ideen und das Volk gebe dazu die gesunde Volksnatur. Nicht getrennte Teile sollen sie sein, sondern ein Volk. Entsprechend ist auch das Gesetz die gemeinsame Tat aller. Diese Wechselwirkung von Intelligenz und Masse, von Behörden und Volk, ist die Signatur, der wahre Kern der Demokratie. Wechselwirkung ist also der Schlüsselbegriff dieser Demokratietheorie. Volk und Behörden müssen zusammenwirken. Das demokratische Staatshandeln muss ein gemeinsames Erzeugnis aller Elemente des Staates sein. Das Volk ist nicht mehr einfach regierte Masse, sondern tritt als oberster, wirkender, selbstbewusster rechtlicher Wille in Erscheinung. Die Wähler müssen vor und nach der Wahl in Wechselwirkung mit den Gewählten gesetzt werden. Sie müssen die Gewählten über ihre politischen Absichten und Stimmgebungen befragen, diese billigen und missbilligen und die Gewählten nötigenfalls auch entfernen können. Entgegen den Anschauungen der liberalen Repräsentativdemokratie, nach der das Volk in zwei Teile zerfällt, nämlich in die regierenden Gebildeten einerseits und die regierte Volksmasse andererseits, besagt nach Gengel die wahre Weisheit der Demokratie, dass Bildung und Volksmasse eins sind. Zu dieser Vorstellung einer fruchtbaren, auf Aufhebung aller Gegensätze zielenden Beziehung zwischen Volk und Behörden passen nun natürlich nicht alle Volksrechte gleichermaßen. Während das Referendum nach Gengel die offene politische Anerkennung und die praktische Handhabung der Volkssouveränität bedeutet, ist das Veto ein Recht nicht zur Sanktion, sondern zur Opposition, eben ein Einspruchsrecht des Volkes. Gengel kritisiert die Ausgestaltung des Vetos, die eine Ausübung des Volksrechts praktisch sehr erschwere. Wenn es aber einmal ausgeübt werde, so könne die Vetobewegung agitatorische Züge annehmen und sich zum Vetosturm entwickeln. Zitat: Das Volk sieht und hört nichts mehr als den Gegenstand seines Missfallens. Und das missbeliebige Gesetz liegt sicher im Staube, mit ihm oft die Regierung. Der Gesetzgeber weiß zwar, so Gengel, dass das Volk über das Veto verfügt, allein er spekuliert darauf, dass dasselbe nicht ergriffen wird. Er regiert daher, als hätte das Volk kein Veto. Das Volk seinerseits weiß ebenfalls, dass es das Veto hat, allein es muss etwas Besonderes kommen, bis es dasselbe gebraucht. Dann zieht das Unwetter auf und die Regierung kann den Orkan nicht mehr übertönen. Das Veto ist also, so Gengel, die Folge einer Art autorisierter Agitation und Revolution. Eine allerdings stumpfe Waffe der Opposition mit zufälligem und negativem Charakter. Ja, ein Surrogat, mit dem letztlich die Mitwirkung der Stimmberechtigten möglichst vermieden werden soll. So vermag das Veto, weil es nicht periodisch ist, keine Wechselwirkung zu erzeugen. Es ist eine bloße Mittel- und Übergangsform zwischen der rein repräsentativen und der direkten Demokratie mit obligatorischem Referendum. Und dieses als Sanktion gedachte obligatorische Referendum hat eben eine ganz andere Qualität als das Veto. Das agitatorische Moment fällt weg, weil das Volk weiß, dass ihm die Gesetze zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Referendum ist nach Gengel ein organischer Akt, die Sanktion der Staatshandlungen durch den Volkswillen, die konstante Übung eines politischen Volksrechts, welche das Volk politisch mündig macht. Alles spielt sich in Ruhe ab. Die Behörden wissen, dass sie das Gesetz einer Abstimmung unterstellen müssen und nehmen deshalb auch mehr Rücksicht auf die Anschauungen und Bedürfnisse des Volkes. Sie fühlen sich nicht bedroht, wenn eine Vorlage abgelehnt wird, sondern versuchen entweder, die tatsächlichen Mängel des Gesetzes zu beseitigen oder das Volk, Zitat, durch unermüdete Belehrung und Aufklärung zu der Stufe der nötigen Einsicht emporzuheben. Kurz, und diese Passage fasst Gengels Leitgedanken besonders schön zusammen, die Sanktion durch das obligatorische Referendum ist ein regelmäßiges Verhältnis zwischen Regierenden und Volk. Der Gesetzgeber hat keinen anderen Gedanken, als dass sein Gesetz vom Volk geprüft werden wird. Er hat sich daher das fast instinktive Bestreben zur zweiten Natur gemacht, sein Gesetz auf die Übereinstimmung mit dem Volkswillen zu berechnen. Das Volk andererseits weiß, dass alle wichtigen Angelegenheiten seiner Entscheidung unterstellt werden. Und es erwartet und prüft daher die Vorlage mit der Ruhe und Objektivität desjenigen, der ungehindert einen ihm gemachten Antrag annehmen oder verwerfen kann. Die Sanktion ist also ein gesetzmäßiges, organisches Verfahren, eine konstitutionelle Wechselwirkung von Gesetzgebung und Volk, welche bewirkt, dass beide stets eins sind und alle Konflikte möglichst objektiv und in organischem Gleichgewicht ausgetragen werden. Das Volk, und dies ist ebenfalls sehr wichtig, bleibt nun aber auf diese praktische Ausübung der Volkssouveränität durch Gesetzessanktion beschränkt. Mit anderen Worten, die Behörden spielen auch in der direkten Demokratie eine zentrale Rolle. Es ist und bleibt nämlich die Aufgabe der Behörden, der Gebildeten, der Sachverständigen, die Gesetze zu machen. Die Repräsentation behält also ihren Platz, auch in der direkten Demokratie. Gengel bringt dies auf die einprägsame Kurzformel: Regieren soll die Regierung und die Gesetze machen der Große Rat. Die Arbeit des Parlaments ist eine Tätigkeit von wenigen, besonders sachverständigen Personen. Und in diese Tätigkeit mischt sich das Volk nicht ein. Es regiert nicht, es macht nicht Gesetze. Eine Gesetzesinitiative des Volkes sah Gengel 1864 deshalb noch nicht vor. Auch nicht in der Form einer bloßen Änderungsinitiative, wie etwa im Kanton Aargau. 1868 allerdings sprach er sich dann zwar auch für die Gesetzesinitiative aus und publizierte ja seine wichtige Abhandlung zur direkten Demokratie sogar unter dem Titel »Die Selbstregierung des Volkes«. Trotzdem bleibt die Volksinitiative in seiner Theorie ein Fremdkörper. Und es verwundert nicht, dass er sich später sogar zu einem entschiedenen Gegner dieser Einrichtung wandelte. Das Volk hat also keine andere Aufgabe als das, was in seinem Namen gemacht und ihm zur Abstimmung vorgelegt wird, gut zu heißen oder zu verwerfen. Es hat keine Abänderungsanträge zu stellen oder Direktiven zu erteilen. Es spricht nur aus, ob das von der Obrigkeit gewollte volkstümlich sei oder nicht. Hierzu, so Gengel, sei es nun nicht nur vollkommen berechtigt, sondern auch vollkommen befähigt, denn es sei nicht nur die Quelle der souveränen Macht, sondern auch die Quelle des nationalen Rechtsbewusstseins. Dies in aller Kürze einige der meines Erachtens wichtigsten theoretischen Überlegungen Gengels zur direkten Demokratie. Ich möchte nun noch auf einige unmittelbare praktische Wirkungen der Theorie des demokratischen Radikalismus und namentlich Florian Gengels hinweisen. Als Beispiel mögen die Verhandlungen des Zürcher Verfassungsrates von 1868 dienen. Das Beispiel ist nicht zuletzt deshalb besonders interessant, weil die epochale Zürcher Kantonsverfassung von 1869 zu einem Leitbild für die Totalrevision der Bündner Kantonsverfassung von 1880 und 1892 werden sollte. Strittig war im Zürcher Verfassungsrat im Zusammenhang mit dem Referendum vor allem die Frage, ob vor den Abstimmungen in den Gemeinden jeweils eine obligatorische Diskussion stattfinden müsse. Der liberale Regierungsrat Heinrich Studer, ehemaliges Mitglied des Glarner Landrats, äußerte sich dahingehend: Ein wesentlicher Vorteil solcher beratender Versammlungen vor den Abstimmungen in den Gemeinden sei die Wechselwirkung zwischen Wählern und Repräsentanten, wobei er ausdrücklich an einen gleichberechtigten Austausch von Argumenten und nicht etwa an eine bloße Information der Stimmberechtigten durch die Parlamentarier dachte. Der Journalist und Schriftsteller François Villet, Vater des späteren Generals, forderte derweil seine Ratskollegen auf, politische Einrichtungen zu schaffen, die eine gesunde Wechselwirkung zwischen dem Volk und seinen Vertretern begründen würden. Gengels Schlüsselbegriff der Wechselwirkung taucht hier natürlich nicht zufällig auf. So bemerkte der liberale Eugen Escher im Verfassungsrat, es sei wiederholt auf die Schriften von Gengel und Hilti hingewiesen worden. Und er fügte an, ich glaube auch in der Tat, dass bei Herrn Gengel ein wesentlicher Anstoß zur Erweiterung der Volksrechte zu finden ist. Eugen Escher, ein Anhänger Alfred Eschers, berief sich bezeichnenderweise auf Gengel, um Forderungen der demokratischen Mehrheit des Verfassungsrates, die eine möglichst untergeordnete Stellung des Kantonsparlaments anstrebte, abzuwehren. Einerseits erweckte er, indem er sich auf Gengel berief, nicht, wie er sich ausdrückte, den Verdacht, er zitiere eine nicht-demokratische Autorität. Andererseits baute die Theorie Gengels mit ihrer Synthese liberaler und demokratischer Standpunkte auch den liberalen Mitgliedern des Verfassungsrats gewissermaßen eine Brücke zum direktdemokratischen Staatsrecht. Tatsächlich las Escher damals als Chefredaktor und Geschäftsleiter der Neuen Zürcher Zeitung nicht gerade ein Vorkämpfer der demokratischen Kantonsverfassung, seinen Ratskollegen Kernaussagen aus Gengels Vortrag über die Selbstregierung des Volkes vor. So den Satz, dass es die Aufgabe der Behörden, der Gebildeten, der Sachverständigen sei und bleibe, die Gesetze zu machen, sowie den Schlüsselsatz, die Wechselwirkung von Intelligenz und Masse, von Behörden und Volk ist die Signatur, der wahre Kern der Demokratie. Insgesamt verfolgte die demokratische Mehrheit des Zürcher Verfassungsrats in ihrem Bestreben, eine möglichst weitgehende Identität von Regierenden und Regierten herzustellen, aber einen stärker antiparlamentarischen Kurs, als er bei Gengel und den übrigen Theoretikern des demokratischen Radikalismus damals vorgezeichnet war. Das zeigt sich etwa daran, dass schließlich auf eine Verfassungsbestimmung über die obligatorische Abstimmungsdiskussion in den Gemeinden verzichtet wurde und vor allem an der Einführung der wahrhaft revolutionären Volksinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs. Überdies spielten bei den Zürcher Demokraten, anders als bei den demokratischen Radikalen, auch wirtschaftlich-soziale Gesichtspunkte eine ganz wesentliche Rolle. Um abschließend noch eine kurze Würdigung zu versuchen, das für den demokratischen Radikalismus und namentlich Gengel kennzeichnende Bemühen um eine Synthese liberaler und demokratischer Standpunkte, insbesondere die Deutung der Volksrechte als Einrichtungen, mit denen das Repräsentativsystem ergänzt, ja verbessert und nicht etwa abgeschafft werden soll, war anschlussfähig und zukunftsweisend. Anschlussfähig deshalb, weil mit dem Referendum der auch in der Versammlungsdemokratie veranschaulichte Gedanke des ständigen Austauschs von Rat und Volk in einer neuen Weise verwirklicht wurde. Zukunftsfähig deshalb, weil sich die Beibehaltung des Repräsentativsystems als Grundmodell für den modernen, großflächigen und bevölkerungsreichen Staat als unverzichtbar erwiesen hat und die von extremeren theoretischen Strömungen verschiedentlich angestrebte vollständige Überwindung der Volksvertretung nicht durchführbar wäre. Vielmehr handelt es sich darum, das Volk als handelndes Subjekt in eine fruchtbare Beziehung mit den Behörden zu setzen. Damit wollte Gengel aufzeigen, wie eine ausgebaute Demokratie vor der Gefahr der ochlokratischen Entartung bewahrt werden kann. Der Vorwurf, der eben immer im Raum stand. Interessant ist auch, dass seine Vorstellung einer Harmonie aller Elemente des Verfassungsstaats, die freilich eine allzu häufige Desavouierung der Behörden nicht zuließ, letztlich, wie Alfred Kölz einmal bemerkt hat, auf das spätere Schweizer Konkordanzsystem zulief. Auch wenn Gengel meines Erachtens noch zu stark von einer Einheit des Volkes bzw. Volkswillens ausging. Er dachte in den Kategorien von wahren und falschen Entscheiden und meinte, das Volk sollte belehrt werden, um zur richtigen Einsicht zu kommen. Hier bleibt er dann doch noch ein Kind des früheren, ziemlich elitären Radikalismus. Auch war die überwiegend politisch formale, auf Ausgleich und Harmonie bedachte Konzeption der direkten Demokratie gegen das Jahrhundertende mit seinen sozialen Umbrüchen kein ausreichender Ansatz mehr. Ich würde sagen, Gengel hat letztlich das kreative Potenzial der Volksrechte, das auf einem antagonistischeren Verständnis des Verhältnisses von Volk und Behörden beruht, unterschätzt. Gengels spezifische Bedeutung liegt darin, dass er die einzelnen Sach- und Personalentscheidungsrechte der Aktivbürgerschaft erstmals systematisch miteinander in Beziehung setzte und in den Dienst des modernen Verfassungsstaates stellte. Damit schuf er eine Theorie im Sinn der zu Beginn erwähnten Umschreibung. Es wäre ein lohnendes Unterfangen, der Frage nachzugehen, von wem er dabei beeinflusst worden ist, bei der Entwicklung seiner dialektischen auf Wechselwirkung von Behörden und Volk auf ständigen Austausch und Ausgleich angelegten Theorie. Alfred Kölz etwa erkennt in Gengels Denken die von Auguste Comtes Gesellschaftslehre beeinflusste Vision einer konstruktiven Politik. Tatsächlich wäre nicht zuletzt der französische Einfluss auf Gengel, der die französische Revolution einst als große Volkstat gepriesen hatte, noch genauer zu untersuchen. Hier, wie überhaupt bei den von der Forschung sträflich vernachlässigten staatsphilosophischen Grundlagen der Schweizer Referendumsdemokratie, namentlich der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, liegt noch ein weites, höchst interessantes Forschungsfeld brach. Ich danke Ihnen.